Die Karriere-Rückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska wird präsentiert von Russinov Immobilien. Die erste Wahl für einen erfolgreichen Immobilienverkauf in Kärnten. Du überlegst, eine Immobilie zu verkaufen? Ein Anruf reicht und du bist bestens beraten. Alle Infos unter www.russinov.at.
Win today. Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kullert über die Linie. Yeah.
Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move. Another nice move.
Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Endlich ist es soweit. Es ist der 4. September 2023 und heute erscheinen tatsächlich alle vier Teile des lang erwarteten, heiß ersehnten nächsten Hockey O'Clock Spezials. Win Today Hockey O'Clock widmet sich dieses Mal einem ganz besonderen Menschen, der die österreichische Eishockey-Geschichte mitgeprägt hat. Im Besonderen wahrscheinlich die Kärntner Eishockey-Geschichte, vor allem die der etwas jüngeren Vergangenheit, und dementsprechend freut es mich außerordentlich, dass mir jetzt niemand geringerer als der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska gegenüber sitzt. Gerd, schön, dass du mit dabei bist.
Servus Martin, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
Gerd, wir werden in diesen vier Teilen, die am heutigen Tag auch erscheinen werden oder erschienen sind, sehr ausgiebig über deine Karriere sprechen und über dein Dasein auch als Tausendsasser. Du hast für mich vom Gefühl her viele Karrieren in ein Leben reingepackt mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Du hast wahnsinnig viel nicht nur vom Eishockey-Business gesehen, bist aktuell erfolgreicher Unternehmer, was auch Immobilien anbelangt. Da werden wir sicher auch noch darauf zu sprechen kommen. Aber wie geht's dir so ganz generell mit dem Dasein als Tausendsasser? Fühlt es sich so an, dass du ein Tausendsasser bist?
Eigentlich nicht, aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückschaue, mir ist schon bewusst, dass ich da durchs Eishockey einfach in viele Bereiche reinschnuppern habe dürfen. Sei es jetzt, dass ich Spieler war, danach im Verein, also in der Organisation arbeiten habe dürfen, dann beim TV arbeiten habe dürfen und sogar kurz als Trainer dann tätig war. Das waren schon viele Bereiche und das ist mir schon bewusst, ja.
Die Feinspitze da draußen, die vielleicht auch schon den Blick auf den Podcast-Feed geworfen haben, haben natürlich gesehen, dass es vier Folgen gibt. Jede dieser vier Folgen, das ist beim vierfachen österreichischen Meister dann auch so, widmet sich einem deiner Titelgewinne, aber eben auch einer Facette deines Tun und Wirkens. Und bevor wir in eine so eine Facette eintauchen, möchte ich erstmal die Amerikaner nennen es das Stage Setten, ja, und habe da was mitgebracht von unserem letzten gemeinsamen öffentlichen Auftritt, wenn man so will, im vergangenen März, als wir ein Hockey O'Clock on Tour in Villach abhalten durften, und da war ja auch Greg Holst, dein ehemaliger und langjähriger Trainer, mit dabei, und Greg Holst hat sich dieser Tage an jenen Tag im März zurückerinnert und möchte das einfach nur mal kurz einspielen, um dann danach mit dir darüber zu plaudern.
I didn't know him personally that well. I just knew him as the goalie and how I talked to him and how we went about our business. But when we did the live podcast last year in the draft bar in Villach, I never realized what a funny guy he was. And the players told me after I asked a couple, because Karis Bomber, he was our goalie coach in 05-06, the year we won, and he stayed on to become a great goalie coach. I didn't know how funny Prohaska was. If I would have known that, and I'm in high-pressured coaching job, I would have personally taken Gerrit Prohaska out for some beers, I would have paid for them, and I would have him crack a couple jokes. Because I did not know how funny he was. And at times, I could have used a real good laugh.
Wie zum Teufel kann es Greg Holst all die Jahre verborgen geblieben sein, wie lustig du bist?
Immer. Also eine Tatsache ist, dass ich mit Trainern, die damals meine Trainer waren, eigentlich nie viel geredet habe. Ich bin nie zu einem Trainer gegangen und habe gesagt, Coach, ich muss mit dir reden. Die Trainer haben mich eigentlich auch immer in Ruhe gelassen. Deswegen glaube ich, dass der nicht so viel mitgekriegt hat, was ich in der Kabine gemacht habe oder mit den Boys in der Kabine.
Was wahrscheinlich besser so war.
Und jetzt habe ich mit dem Holsti ein extrem gutes Verhältnis und ich freue mich jedes Mal, wenn wir uns sehen, weil wir einfach so eine Vergangenheit miteinander haben. Und er hat das ja auch schon ein paar Mal angesprochen, das Verhältnis Trainer Greg Holst und Spieler Gerd Prohaska, das war nicht immer einfach. Also wir sind immer wieder mal, also wir haben jetzt nicht gestritten, aber es ist immer wieder mal zu Meinungsverschiedenheiten gekommen. Da hat mir was nicht gepasst, ihm hat was nicht gepasst. Also es war eigentlich, ich meine, er war mein Trainer, er war mein Boss und deswegen wundert mich das nicht, dass er nicht gewusst hat, wie ich eigentlich privat bin oder im Lockerroom bin.
Ich glaube, einer breiteren Öffentlichkeit zuteil geworden, wie lustig du bist, ist das Ganze auch durch dein Tun und Wirken bei der Servus Hockey Night, dann auch als rasender Field Reporter auf den Skates. Und das ist eine der Facetten, über die ich dann auch mit dir plaudern möchte. Aber möchte ich zu einem spezifischen Tag zurücknehmen, nämlich dem 1. Oktober 2016. Erinnerst du dich an diesen Tag, was dort passiert sein könnte?
2016, ich habe keine Ahnung.
Es geht eine E-Mail in den Aussand vom Chefstatistiker der Servus Hockey Night. Und der schickt immer so ein Datenblatt aus für die Kommentatoren, wo die wichtigsten Zahlen, Daten, Fakten drinnen sind. Und nachdem du 2016 gerade neuer Experte der Servus Hockey Night warst, öffnet dieses Datenblatt auch mit Statistiken zu dir. Und dieser Statistiker ist exzellent, von allen respektiert, aber dem ist ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Aussand am 1. Oktober 2016 um 11.35 Uhr, das Datenblatt besagt, wichtige Facts zum Spiel, unser neuer Experte Gerd Prohaska, ... ist derzeit Goalie-Coach im Ausbildungsbereich des KAC, ist zweifacher österreichischer Meister, 2001 mit KAC, 2002 mit VSV. Einerseits schon mal, wie man den Titel 2006, den wahrscheinlich ikonischsten deiner Karriere, unterschlagen kann, hätte man da schon hinterfragen können. Aber diese E-Mail geht mal in den Servus Hockey Night Verteiler und exakt 21 Minuten später um 11.56 Uhr schreibt ein gewisser Gerd Prohaska und ich zitiere: Hallo, mir persönlich ist es egal, aber ich war nicht zweimal, sondern viermal Meister, zweimal KAC als Backup. Goaloi, der Tippsler gehört natürlich dazu, zweimal VSV Starting Goalie 01, 02, 05, 06. Liebe Grüße, Gerd. Und das war wahrscheinlich ein Bienen-, Wespen- und Hornissennest, in das du gleichermaßen gestochen hast, weil damals der vierfache österreichische Meister geboren war. Hättest du gewusst, was darauf folgt? Hättest du dir diese Mail lieber erspart?
Eigentlich nicht. Vielleicht hätte ich nicht alle in den Verteiler mit eingenommen und das hätte ich vielleicht nur dir geschrieben oder der einen Person. Mein Zugang damals war, es waren alle Statistiken und die ganze, das Spiel und alles war so cool aufgebaut und jede Statistik hat gepasst und gestimmt und ich habe mir gedacht, naja, ich möchte jetzt einfach nicht, dass die diesen Fehler machen und deswegen habe ich geschrieben, mir ist es grundsätzlich egal, ich möchte das nur richtig stellen. Aber es war natürlich der Startschuss für diesen Running Gag und nein, ich möchte es eigentlich nicht missen. Also
wir haben wahnsinnig viel Spaß damit gehabt, ja. Muss man an der Stelle sagen. Ja. Wie geht's dir nur damit, wenn du eigentlich immer so der Prankster warst und auf einmal lachen nicht Leute über dich, sondern auf einmal ganz viele mit dir, mit dem vierfachen österreichischen Meister?
Also mit mir zu lachen ist ja überhaupt kein Problem. Was ich nicht so gerne habe, ist, wenn die Leute über mich lachen. Aber ich glaube, das war ein richtig cooler Running Gag gewesen und das habe ich auch so empfunden. Und Leute sprechen mich heute noch darauf an. Also ich finde, das ist Teil meiner, ich sage jetzt einmal sogar Eishockey-Karriere, dass das dann später so praktiziert wurde und so zum Running Gag wurde.
Wie war es für dich, dann erst einmal Eishockey-Experte zu sein und auch in diese Rolle reinzuwachsen? Weil gibt viele Eishockey-Experten, die gekommen sind und geblieben sind, die ausprobiert worden sind und vielleicht auch nicht entsprochen haben. Und da stellt man sich dann eigentlich auch immer so leicht vor, einem TV-Publikum ein hochkomplexes Spiel dann auch zu erklären und wirklich auch auf die wichtigen Dinge runterzubrechen. Aber wie war diese Expertenrolle für dich?
Also für mich war das eine großartige Erfahrung. Also diese 4 Jahre waren es, glaube ich, ich habe das so viel...
Kann kein Zufall sein, oder?
Natürlich nicht. Ich habe das so viel gelernt und habe in einen Bereich reinschnuppern dürfen, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich da jemals irgendwie mitarbeiten werde. Und es war einfach eine ganz interessante Arbeit. Ja. Und ich kann mich erinnern, nach meiner ersten Sendung, die ich da gemacht habe, das war in Klagenfurt, das Spiel. Und da habe ich einen Freund von mir gefragt, habe ich gesagt, du hast das gestern geschaut, sag mal ganz ehrlich, wie du das gesehen hast. Und der hat mir gesagt, du musst ein bisschen lockerer werden, das bist ja nicht du, das ist nicht so authentisch. Und lustigerweise hat mir ServusTV damals einen Mediencoach zur Seite gestellt und der hat die Clips von diesem ersten Spiel von mir gesehen und hat nach 10 Minuten, obwohl er mich überhaupt nicht gekannt hat, sondern nur diese 10 Minuten und mit mir ein paar Minuten geredet hat, hat er nach 10 Minuten wirklich das Gleiche gesagt wie ein Freund von mir, der mich mein ganzes Leben lang gekannt hat. Und da habe ich einfach gesehen, dass man so viel falsch machen kann oder besser machen kann. Und ich habe in jedem oder bei jeder Sendung über diese 4 Jahre einfach viel dazu gelernt.
Ich habe mir in der Vorbereitung auch auf diese Gesprächsserie vor allem dann an eine Episode erinnert und ich glaube, das ist das erste Mal, dass man da auch ein klein wenig öffentlich darüber reden kann. Ich möchte keine Namen nennen, nachdem die Person logischerweise auch immer noch im Business aktiv ist, aber dass Eishockey-Berichterstattung nicht immer Kindergeburtstag ist, das ist auch klar. Gerade wo viel gewonnen wird, wird auf der anderen Seite auch verloren. Und für meine Begriffe, und darf das dann doch auch schon ein paar Jahre machen, gab es einen der größten Eklats mit deiner Beteiligung als ein Trainer nach einer Partie, die sein Team wohlgemerkt gewonnen hatte, völlig enerviert nach einem total astreinen Postgame-Interview dann irgendwie noch wie ein Rohrspatz irgendwie auf dich eingeschopft hat und nicht zu beruhigen war. Und das Mikrofon, das wir mitzeichnen durften oder konnten am Ü-Wagen, weil du es halt in der Hand gehalten hattest, war noch so, dass wir hören konnten, dass er dich wirklich aufs Übelste beschimpft hat. Und diese Person ist Gott sei Dank auch nicht mehr in der Liga. Aber was sind das dann auch so für Momente oder so für Schattenseiten, wenn du eigentlich nur deinen Job machst und auf einmal die Trainer oder dieser Trainer dich verbal aufs Übelste attackiert?
Also ich habe, das war, als ich als Field-Reporter tätig war, das war im Vergleich zu dem, als ich Experte war, viel schwerer für mich. Ich habe mir nie leicht getan, diese Fragen nach einer Partie zu stellen, an Trainer, an Spieler. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber gescheite Fragen, und zwar 4, 5, 6 Fragen hintereinander zu stellen, die alle das gleiche Thema betreffen, ich bin ja kein Medienprofi und kein Journalistenprofi, habe ich mir immer schwer getan. Bei diesem speziellen Interview kann ich mich aber erinnern, dass ich eigentlich alles richtig gemacht habe. Eigentlich eine komplett legitime Frage gestellt, warum der eine Tormann spielt und der andere nicht. Und da war ich mir einfach sehr sicher, dass das alles gepasst hat.
Wir haben das im Nachgang auch noch seziert, also unabhängig von dir in der Redaktion. Und da war inhaltlich, fachlich nichts auszusetzen.
Ja, es war damals eben...
Und dieser Trainer dürfte es einfach in den komplett falschen Hals bekommen haben.
Ich glaube, ich habe mich ein bisschen erkundigt. Ich glaube, dass dieser Trainer, dass sich da vielleicht was aufgestaut hat, dass er vielleicht beim Verein in der Kritik gestanden ist. Und es war definitiv nicht nur meine Frage, die ihn da so auf die Palme gebracht hat. Aber er hat mich fürchterlich angeschrien. Und er ist mir mit wirklich auch sehr nahe gekommen und das war sehr unangenehm. Aber den großen Fehler, den ich gemacht habe, das, was ich heute noch bereue, dass ich das, man hat es zwar, ihr habt es im Studio das noch gehört, aber ich habe das Mikrofon weggetan eigentlich von ihm, so dass man es, also ich glaube, das wäre ein riesiger YouTube-Hit geworden, weil es, also ihr, wenn man jetzt auf YouTube geht und sich irgendeine Eskalationen von irgendwelchen Interviews anhört, das hätte wahrscheinlich alles gedoppt. Genau, Greg Holst ist ähnlich, aber natürlich in einer lustigen Art und Weise passiert. Aber das war schon richtig brutal. Aber nachdem ich wirklich während dem Interview und währenddem er mich beschimpft hat, gewusst habe, dass ich nichts falsch gemacht habe, da war ich mir in der Situation sehr sicher, war ich eigentlich eher verwundert, warum der so auszuckt. Es hat nämlich andere Interviews gegeben, wo ich sehr wohl gewusst habe, dass das nicht besonders gut war, dass die Fragen nicht besonders gut gestellt waren. In der Situation war ich mir recht sicher, weil ich auch schon gewusst habe, dass der Trainer recht schwierig ist.
Und die Geschichte ist ja auch die, es wäre wahrscheinlich tatsächlich ein YouTube-Hit geworden, allerdings wäre seiner Reputation wahrscheinlich nicht unbedingt zuträglich gewesen. Deswegen vielleicht auch ganz gut, dass das dann eine interne Angelegenheit war, die dann auch von Liga-Offiziellen weiter bearbeitet worden ist. Aber da sieht man dann schon eben auch die Komplexität des Businesses, der Berichterstattung jetzt im Allgemeinen, aber du hast gerade den Finger erhoben, du willst noch was hinzufügen.
Es war dann auch so, dass zwei Tage später, ich nehme mal an, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich nehme an, dass er schon einige Anrufe gekriegt hat, dass das nicht in Ordnung war und er hat sich dann bei mir gemeldet und ich habe ihm gesagt, also zuerst er hat sich ganz oft entschuldigt und gesagt, dass das inakzeptabel war und so weiter. Und ich habe ihm dann nur noch einmal gesagt, ich glaube, dass das eine legitime Frage war, ob der eine Tormann spielt oder der andere, wer jetzt die Nummer eins ist. Und dass das von mir eigentlich vollkommen in Ordnung war. Und er hat dann gesagt, es ganz egal, welche Frage auch gestellt worden wäre, er darf nicht so reagieren. Und für mich war das dann wirklich erledigt. Und ich habe dann eben nachher ganz ehrlich gefragt, habe ich gesagt, was ist, wenn wir uns in zwei Wochen wiedersehen und noch einmal ein Interview haben? Hat er gesagt, es wird keine Probleme mehr geben.
Also. Und das ist dann auch das Schöne an diesem Business. Ja, es ist hoch emotional, aber wenn dann die Luft ein klein wenig raus ist, kann man auch wieder normal miteinander reden. Insofern auch schwamm drüber, nur in dieser einen Situation, weil selbst erschrocken und das als jemand, der viele Sendungen am Übertragungswagen produzieren durfte, auch damals schon viel kommentieren durfte und sicher eine der schwereren verbalen Entgleisungen, die mir im Sportbusiness untergekommen sind. Du hast als Field-Reporter und als Experte die letzten Atemzüge auch der Servus Hockey Night mitbekommen, aber wenn wir so ein bisschen bei den ersten Atemzügen im Eishockey-Business da noch sind und ich stelle diese Frage den verdienten Eishockey-Spielern, die auch diese großen Karriere-Rückblick-Serien bisher bekommen haben und du reißt dich da in eine relativ illustre Reihe auch ein mit Thomas Koch, mit Rainer Diewis, mit den Lukas-Brüdern, mit Markus Peintner, mit den Geiers, auch Ron Kennedy, der im vergangenen Mai zwei sehr lange, sehr ausführliche Teile anlässlich des seines 70. Geburtstags gewidmet bekommen hat. Ich stelle am Anfang dieser Serien immer sehr gerne die Frage, was denn die bewusste oder erste bewusste Erinnerung an Eishockey ist. Was ist die bei dir? Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du denkst, kleiner Gerd Prohaska und Eishockeysport? Wo trifft sich das?
Das ist ganz leicht zu sagen, wir waren in unserem neuen Haus damals, das war 40, 41 Jahre her, das war es nämlich deswegen so genau, weil wir an meinem 6. Geburtstag zum ersten Mal in unserem neuen Haus geschlafen haben. Und ein paar Monate später hat uns mein Vater gefragt, wollt ihr morgen zum KAC Eishockey spielen gehen oder trainieren gehen? Und mein Bruder und ich waren da vollkommen aus dem Häuschen und so, was, echt, können wir das machen? Der hat gesagt, ja, er hat angerufen, es ist morgen Training und wir sind am nächsten Tag reingefahren und von da an waren wir eigentlich Eishockeyspieler und das ist meine Erinnerung, die ich habe. Das zweite ist, was wir damals noch für Eisschuhe gehabt haben, das waren Ledereisschuhe und wir sind dann, nachdem alle anderen bereits Plastikeisschuhe damals gehabt haben, sind wir in ein Geschäft gefahren und haben uns dann rot-graue Koflach gekauft. Die haben aber nur relativ kurz gehabt, weil die so extrem schwer waren. Aber das waren meine Erinnerungen. Mein Vater sagt, hey, fahr mal rein. Und es war, glaube ich, Sonntag dann das Training um 7 Uhr in der Früh. Also wir sind um 6 Uhr reingefahren oder um 6 Uhr aufgestanden. Und das war meine erste Erinnerung. Ja. Damals noch natürlich als Feldspieler. Und von da an sind wir da beigeblieben. Ja.
Das ist natürlich die logische nächste Frage. Du bist der österreichischen oder dem österreichischen Eishockey-Kollektiv als erfolgreicher Torhüter in Erinnerung. Aber wie wird man zum Torhüter? Hast du dich bewusst für die Position entschieden oder hat die Position dich gefunden?
Es war, glaube ich, so wie fast alle Entscheidungen in meinem Leben. Es ist einfach passiert. Es war Training und am Ende des Trainings hat der Trainer alle Spieler zu sich gerufen oder gepfiffen und alle sind hingefahren. Und er hat gefragt, wir brauchen noch ein, zwei Tormänner in der Mannschaft. Wer möchte das machen? Und es haben ein paar aufgezeigt und ich war darunter. Und ich bin dann ausgewählt worden mit ein, zwei, drei anderen. Und von da an war ich Tormann. Hätte er irgendwas anderes gefragt, wer möchte heute das und das machen? Ich hätte wahrscheinlich auch aufgezeigt. Also ich bin da einfach so hineingestolpert.
Und trotzdem, wenn du nicht irgendwie Anlagen gehabt hättest, um im Torhüterspiel zu reüssieren, dann wärst du wahrscheinlich auch mit der Karriere auf der Position nicht weitergegangen. Gab es für dich so einen Punkt, wo du das Gefühl hattest, ich bin kein ganz schlechter Goalie?
Ich war immer, und das werden alle meine Eishockey-Weggefährten und Freunde bestätigen, ich war nie einer, der den extremen Wunsch gehabt hat, Eishockey-Profi zu werden oder in die NHL zu kommen, was fast jeder Eishockey-Spieler als Traum hat. Ich war immer jemand, der eher weniger trainiert hat als mehr. Ich habe nicht extra trainiert und ich war immer froh, wenn das Training vorbei war oder wenn wir Urlaub gehabt haben oder wenn die Saison vorbei war. Aber was ich schon gemerkt habe, Ich denke, dass ich das sagen kann, dass ich schon ein bisschen ein Sporttalent habe. Fast in allen Sportarten, die ich irgendwie versucht habe, habe ich mir immer recht leicht getan. Und das habe ich auch im Tor gesehen. Wenn ich mich gut gefühlt habe, war es relativ schwer, mir ein Tor zu schießen. Und das weiß ich, das sind auch die Mitspieler zu mir gekommen. Ich erinnere mich an Björn Kreiger, der ist einmal, und das ist 35 Jahre her, und der hat einmal gesagt, Gerd, wenn du hot bist, dann kriegt man bei dir kein Tor eine. Und das war, weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, aber ich glaube, wenn man halbwegs gut bei etwas ist, dann macht es einem Spaß und dann bleibt man dabei. Und so war es bei mir dann irgendwie.
Nimm uns da mal mit in die Anfänge auch der Karriere, als es dann vielleicht in Richtung Profitum gehen konnte. Ich meine, wenn du sagst, nie viel trainiert, nie, also jetzt ohne Extraschichten zu schieben, geht's wahrscheinlich nicht mehr. Also die Liga und alles drumherum, nicht nur hierzulande, sondern auch international, das hat sich alles extremst professionalisiert und man kann mittlerweile wirklich von Profisport sprechen. Ich würde jetzt mal mutmaßen, es war zu Beginn deiner Karriere mit Aussicht auf vielleicht Einsätze oder einen Platz in der Kampfmannschaft vielleicht nicht ganz so der Fall wie jetzt, aber verorte mal für die Hörerinnen und Hörer, wie man sich so auch die Teenager-Jahre des Gerd P. vorstellen musste, wie Österreichs Eishockey-Landschaft damals auch sortiert war.
Also die Zeiten haben sich natürlich vollkommen geändert. Das, was, so wie ich in die erste gekommen bin, ich glaube, das kann man sagen, das wäre heute nicht mehr möglich. Ich war jemand, ich bin immer wieder mal im Winter Skifahren gegangen, wenn die anderen trainiert haben. Ich war zu Weihnachten, hat es geheißen, wir sind auf der Alm. Da hat's, ich meine, es hat damals an Weihnachten nicht so viele Spiele gegeben oder vielleicht gar keine, aber ich war immer wieder mal einfach nicht da. Und das wäre einfach heute nicht mehr möglich. Das ist ganz klar, die Zeiten haben sich da geändert. Und ich habe, das habe ich schon gesagt, eigentlich nie den Wunsch gehabt, Eishockey-Profi zu werden. Das da bin ich irgendwie so reingewachsen und ich kann mich einmal erinnern, da war ich 18 Jahre alt und vielleicht 17, 18 Jahre in der Jugend. Jugend hat das damals geheißen, jetzt wird es U20 heißen. Da ist der Herr Reichel Präsident und große Persönlichkeit beim
KAC. Immer noch involviert auch beim KAC.
Damals an mich herangetreten und hat gesagt, Gerd, könntest du dir vorstellen, bei uns nächstes Jahr zweiter Torwart zu sein, hinter Michi Buschacher damals. Und von da an war eigentlich für mich so die Tür geöffnet und ich habe mir gedacht, wow, ich habe die Chance, ich kann das machen. Und das war eigentlich der Türöffner. Und man muss sagen, und das wissen die meisten Leute überhaupt nicht, weil jetzt einfach, wenn du ein junger Spieler bist und gut genug bist, hast du die Chance, in die erste zu kommen oder zumindest in die Alpsliga zu kommen und da irgendwie mal reinzuschnuppern. Ich war der Einzige in meinem Jahrgang, der es in die erste geschafft hat. Und das war nicht, weil ich so gut war, sondern man hat gesagt, okay, wir brauchen keinen Importspieler als zweiten Torwart, nehmen wir den Prohaska, das ist ein Österreicher, und alle anderen Spieler, da hat es einige gute Spieler gegeben, die haben einfach keinen Platz gehabt in der ersten Mannschaft, weil es so viele Importspieler waren.
Wir befinden uns inmitten der 90er Jahre, wir befinden uns in der Hochphase eigentlich auch der VEU Feldkirch, die damals, wenn man so will, nach Belieben dominiert hat mit einer absoluten Star-Truppe. Und wir befinden uns auch in einer Zeit, wo die Zahlen, Daten, Faktenlage, zumindest die öffentlich zugängliche, eher dünn ist, weswegen gerade die Anfänge deiner Karriere statistisch nicht so beschrieben werden können, wie es dann vor allem dann zu deiner Zeit als Torhüter des VSV der Fall war. Aber wenn man so den Sprung dann tatsächlich in die Kampfmannschaft schafft, der dir bisweilen passiert ist, erinnerst du dich noch an den ersten Auftritt, das erste Mal einlaufen als Einser-Goalie des KAC?
Ich erinnere mich, es hat zu meiner Zeit war es so, dass der KAC, der VSV, die VEU Feldkirch natürlich die Top-Mannschaften waren. Es hat dann ein paar Mannschaften gegeben, das gibt's eigentlich heute nicht mehr, weil heute, wenn du nach Innsbruck fährst, musst du schauen, dass du gewinnst. Es gibt einfach keinen extrem leichten Gegner, wo du im Normalfall 7-1, 9-2 gewinnst. Das hat es aber damals sehr wohl gegeben. Es war damals die Alpenliga mit einigen italienischen Mannschaften, wo du normalerweise gewusst hast, okay, heute, wenn nichts Grobes schief geht, gewinnen wir 6-1, 5-1, 5-0. Und da habe ich immer wieder einmal das dritte Drittel spielen dürfen, also relativ oft. Ja. Das heißt, nach dem zweiten Drittel ist es gestanden, 6-1, Buscher heraus, Prohaska rein, ich habe da noch 7 Schüsse halten müssen und da hat man ein bisschen reinschnuppern können. Das gibt's ja heute eigentlich überhaupt nicht mehr, weil einfach die Spiele so eng sind. Ich habe in Allege, das war aber vielleicht nicht mein erster Start, ist aber möglich, dass es, ich glaube, es war mein erster Start, in Allege das erste Spiel gespielt und auch meinen ersten Sieg eingefahren. Und das, ich glaube, wir waren sogar 2-0 hinten und haben dann 3-2 gewonnen. Und na, definitiv, das war mein erster Sieg, mein erster Start. Und kann ich mich noch erinnern, dass der Michi Buschacher damals mich sehr gefeiert hat nach der Partie in der Kabine. Und das kann ich mich schon noch erinnern, ja.
Wie war dieses Verhältnis damals zwischen dir und Michi Buschacher? Weil, das muss ich wahrscheinlich vorausschicken, Dynamiken zwischen zwei Goalies, wo ja natürlich naturgemäß jeder spielen möchte, können ganz spannend sein. Und nachdem er dann doch 7 Jahre älter war oder nach wie vor ist es, als du, kann man da von einer Mentor- und Mentee-Beziehung sprechen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie war das damals?
Also wenn du das mit einer der heutigen Zeit vergleichst, ja, wenn du jetzt zum Beispiel an JP Lamoureux und an Ali Schmidt vergleichst.
Oder René Svette.
Oder jetzt René Svette, dann hast du Tormänner auf halbwegs gleichem Niveau. René Svette, JP Lamoureux ist der Einser-Tormann, aber du hast...
Der Leistungsabfall ist nicht so groß.
Richtig, der Unterschied ist nicht so groß. René Svette hat einen Meistertitel geholt. Bei mir damals war das ja ganz anders. Da war einer der besten Torhüter Österreichs, der Nationalteam-Einser-Tormann, und dann kommt ein 19-jähriger Bub der noch nie ein professionelles Training gehabt hat, noch nie einen Dolmetschertrainer gehabt hat. Also da war ein irrsinnig großes Gefälle, absolut. Und ich kann mich ja erinnern, dass der Verein damals wieder der Herr Reihl gesagt hat, Gerd, wir sind ganz ehrlich zu dir, wenn sich der Michi Buschacher verletzt, wir holen einen Importspieler. Und für mich war das aber vollkommen okay. Also ich hätte damals einfach keine Saison spielen können. Wir haben diese letzten Drittel, diese 20 Minuten in einer entschiedenen Partie gereicht. Ein-, zweimal ein Start gegen eine schlechtere Mannschaft. Aber ich wäre niemals in der Position gewesen, dass ich gesagt hätte, okay, ich nehme jetzt den Job von Michi Buschacher. Und deswegen jetzt nochmal zum Verhältnis zu Michi. Wir sind nach wie vor gut befreundet. Er ist ein irrsinnig netter Kerl und er hat mich damals enorm unterstützt. Er hat mir alles, was er gewusst hat, weitergegeben. Wir haben zusammen trainiert und er hat mich eigentlich in meinen Gedanken oder wenn ich so in meinem mentalen Bereich gearbeitet habe, immer begleitet. Weil der Michi hat auch ganz eine extrem positive Charaktereigenschaft oder Sportlereigenschaft gehabt. Er hat sich unfassbar motivieren können und sich in einer wichtigen Partie in die Partie verbeißen können und hat vielleicht unter sehr großem mentalen Aufwand, aber er hat in diesen großen, schweren Partien immer performt. Und das hat mir immer sehr imponiert und das habe ich noch nicht oft jemandem erzählt, aber ich habe seine Initialen auf meinem Schläger, auf das Schlägertipp immer geschrieben. Und das war mein Spülschläger und da habe ich aufgeschaut und an genau das gedacht, wie er sich in diese Partien reingesteigert hat.
Jetzt ist ja so, dass auch viele heimische Talente oder gute heimische Torhüter vielleicht irgendwann mal auch einen Import-Goalie vorgesetzt bekommen, der spielen will, vielleicht auch kein Interesse dran hat, diesen Torhüter in irgendeiner Art und Weise weiterzubringen. Wie anders hätte das verlaufen können, wenn du vielleicht statt dem Michi Buschacher einen Goalie vor dir gehabt hättest, der genauso eine Attitüde hat? Mir doch wurscht, wer Gerd Prohaska ist, ich spiele alle 50 Spiele und nach mir die Sintflut.
Ich glaube, das ist sehr schwer zu sagen, was wäre gewesen, aber ich habe das sicherlich in den ersten Jahren, habe ich weder bei Michi Buschacher noch bei einem anderen Dorman hätte ich den Anspruch gehabt, spielen zu wollen. Da war einfach der Unterschied so groß. Das ist so, wie wenn du jetzt vom Niveauunterschied her einen 16-jährigen Dorman zur ersten Mannschaft tust. Der kann nicht spielen. Der ist nicht gut genug, der kann mittrainieren und kann hin und wieder ein paar gute Saves liefern. Aber ich war damals einfach mit dem Alter noch nicht auf dem Niveau. Ich bin da langsam reingewachsen und man hat gemerkt, okay, im Jahr darauf ist es besser gegangen, aber es wäre gar nicht möglich gewesen, dass ich spiele. Das heißt, wäre da ein Import-Goalie, der alle Partien gespielt hätte, hätte das wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht.
Diese ersten 3 Jahre Kampfmannschaft-Dasein, Backup-Dasein beim KAC, sind in einer Phase gefallen, die in Österreich, ich glaube schon angesprochen, von der VU Feldkirch dominiert worden sind. Dementsprechend hat es natürlich auch viele Auseinandersetzungen mit der VU Feldkirch gegeben und da ist dann sicherlich auch das eine oder andere Mal ein Spieler oder ist man auf einen Spieler zu sprechen gekommen, an den sich auch dein langjähriger Weggefährte und Teamkollege Marc Brabant erinnert hat und warum ihm das auch Probleme bereitet hat. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann gleich drüber.
Sehr lustig, beziehungsweise auch anstrengend, was neben dem Gärtl in der Kabine bei einer besonderen Ansprache, bei einem besonderen Gegner. Coach war der damals Herbert Böck und sehr starker Gegner war die VU Feldkirch und hat Simon Wilden gespielt und der war damals ein Schlüsselspieler, somit hat ihm der Herbert Böck des Öfteren erwähnt und den Simon Wilden hat er sehr kreativ ausgesprochen und das hat den Gertl köstlich amüsieren können. Und das Gefährliche war ja nur, oder das Schwierige war, das war immer offizielle Ansprache des Trainers vor der ganzen Mannschaft. Jetzt hat der Gertl nicht laut lachen können. Jetzt hat er alles Sämtliche probiert mit Handtuch drüber tun, mit hinter dem, quasi hinter seinem Platz sich zu verstecken. Aber die Tränen sind ihm runtergeronnen. Hat mich natürlich dann auch angesteckt. Dann war ich auch als Junge in der Petrouille, dass ich da nicht laut lachen anfange. Sehr schwierig, aber zugleich auch eine sehr lustige Situation, an die ich mich gerne zurückerinnere.
Und natürlich zieht sich Marc Brabant perfekt diplomatisch aus der Affäre, weil er nur sagt, er hat ihn so kreativ ausgesprochen, aber nicht erwähnt, wie Herbert Pöck Simon Wilden ausgesprochen hat. Die Aufgabe musst jetzt du übernehmen.
Ich muss da ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der Herbert Pöck hat immer wieder mal englische Namen und sogar vertauscht. Er hat teilweise einmal ist keine erfundene Geschichte. Ich glaube, statt ein Lavois hat er mal wirklich den Gus Morschhauser in die Verteidigung getan, weil er einfach im Englischen die Namen vertauscht hat. Und beim KC waren diese Stalls, also diese unsere Bereiche, wo wir gesessen sind, wenn man mit dem Kopf so zurückgegangen ist, ist man von der Seitenwand ein bisschen abgedeckt gewesen und der Trainer hat die nicht gesehen. Es waren wirklich ein paar Mal Situationen, wo man das Lachen einfach nicht mehr zurückhalten hat können. Die Trainer sind runtergelaufen und dann hat man halt immer wieder einen Augenkontakt mit einem anderen Spieler gehabt und es war einfach irrsinnig witzig. Das Englisch vom Herbert Pöck hier.
Okay, das heißt, wir müssen gesondert nachfragen, wie er den Simon Wilden kreativ ausgesprochen hat. Kreativ spannend ist es für dich dann weitergegangen, weil du zur damaligen Zeit einer von einer Handvoll Cracks warst, die das Glück dann auch in Nordamerika gesucht haben und das auch zu einer spannenden Zeit, die du in Eishockey Österreich übertaucht hast, wo es dann die VEU wirklich erst ins finanzielle Schlinger gekommen ist. Einmal mehr, muss man dazu sagen. Du hast Österreich verlassen, als Filler sich dann wieder mal die Eishockey-Krone aufgesetzt hast und du bist an die St. Cloud State University in Minnesota gegangen. Warum? Wie kam es dazu?
Ja, es hat in Klagenfurt den David Emmer gegeben. Extrem guter Importspieler gewesen, der den Hobey Baker, also den Award gewonnen hat für den besten College-Spieler in Amerika. Das war schon eine extrem hohe Auszeichnung, den hat jeder gekannt. Und er hat mit mir eigentlich über zweiter Tormann, er hat mit mir jeden Tag mindestens 20 Minuten danach, wenn das Training beendet war, hat er mit mir oder eigentlich eher für sich extra trainieren wollen und hat mich als Tormann gebraucht, logischerweise. Und ich glaube, ich kann sagen, dass ich ihn recht gut gelesen habe und er hat sich bei mir sehr schwer getan, Tore zu schießen. Daraufhin hat er sich gedacht, der ist so gut, der darf da nicht versauern, den muss ich nach Amerika bringen. Und so war das dann auch. Nur, wenn man die heutige Zeit anschaut, heute ist es einfach extrem leicht. Man kann sich hunderte Clips von einem Spieler anschauen. Man schaut jedem Spieler in Magenarbeit. Damals, es hat damals noch nicht einmal gescheit das Internet gegeben. Und wir haben wirklich Briefe geschrieben an jede Universität, wo er den Coach gekannt hat und so weiter. Und hat mehr oder weniger ein Empfehlungsschreiben abgeben.
So wie Recruiting früher funktioniert,
richtig,
nicht nur beim Eishockey.
Richtig. Und das war, ich kann mich erinnern, ich bin bei ihm in der Mozartstraße in der Wohnung gesessen und wir haben den Brief verfasst. Ich glaube sogar, dass ich den einen oder anderen Brief noch daheim habe. Und wir haben dann allen Teams, die sich dann auch gemeldet haben, Videokassetten geschickt. Ja. Und das war extrem aufwendig. Okay, du hast das einmal schneiden müssen. Das heißt, die Szenen, in denen ich gespielt habe, und da hat es ja nicht Hunderte gegeben. Ich habe vielleicht bei 10 Spielen einen Einsatz gehabt. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich am Puck gehalten habe, haben wir das geschnitten. Und das hat dann ja auch aufs amerikanische System übertragen werden müssen. Das heißt, ich habe irgendeine Filmproduktionsstudio oder Firma finden müssen, die das dann überspielt. Dann ist es hingeschickt worden. Und dieser Prozess, das hat ja über ein Jahr gedauert. Und im Endeffekt hätte ich dann nach Providence gehen können, oder eben nach St. Cloud. Und wir haben uns dann für St. Cloud entschieden.
Warum?
Es hat, also das war definitiv nicht der Grund, aber die St. Cloud University war um ein Vielfaches billiger als die Providence. Bei Providence hätte ich ab dem zweiten Jahr Full Scholarship, also einen freien Uni-Zugang gehabt. Im ersten Jahr hätte ich das aber zahlen müssen. Das waren, glaube ich, $20,000. Und
richtig viel Geld.
Sehr viel Geld, ja. So heute noch viel Geld. Ja. Und St. Cloud State war damals, vielleicht auch heute noch, die billigste amerikanische State University. Da hat das Uni-Jahr $7,000 gekostet. Und ich habe ein halbes Scholarship gehabt. Also es war eine günstige Uni. Und wir haben einfach mit dem Trainer, aber mit dem, der das Recruiting gemacht hat, einfach einen sehr guten Kontakt gehabt. Und für uns war das dann irgendwie schlüssiger. Das ist dann einfach Minnesota geworden.
Ende der 90er, Internet hält in Österreich langsam Einzug, aber die Informationsdatenfaktenlage natürlich bei Weitem nicht so, wie das mittlerweile der Fall ist. Wie bereitet man sich auf so ein Auslands-Eishockey-Abenteuer vor, ohne eigentlich genau zu wissen, was einen da erwartet?
Ich habe mich so vorbereitet, wie ich mich wahrscheinlich auf fast alle Sachen vorbereite. Ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ich habe Sommertraining relativ normal gemacht, da in einem Klagenfurter Fitnessstudio mit meinen KAC-Mannschaftskollegen ganz normal. Und ich meine, es hat ja kein, so wie du sagst, es hat keine Internetseiten gegeben, wo ich mich da ein bisschen einlesen hätte können, was auf der Uni los ist. Ich weiß, dass ich in St. Cloud zum ersten Mal mit einem E-Mail in Kontakt gekommen bin. Also da habe ich zum ersten Mal E-Mails schreiben angefangen, mit Österreich wieder. Also das hat es einfach nicht gegeben. Es ist alles gegangen über Telefon. Ich habe die Uni angerufen, natürlich mit einer Zeitverschiebung von 8 Stunden. Und so gesehen habe ich mich eigentlich da auf etwas eingelassen, wo ich nicht wirklich gewusst habe, was mich erwartet. Und das hat mir eine komplett andere Eishockey-Welt erwartet. Und natürlich würde ich jetzt im Nachhinein viele Sachen anders machen, aber das war halt einfach damals genau so, wie ich es gemacht habe.
Weißt du, was G-rated bedeutet?
Nein.
Jugendfrei. Ich habe nämlich die Mühe gemacht und habe einen Spieler, einen Teamkollegen damals von der St. Cloud University kontaktiert, nämlich Nate Casmira. Dem habe ich gemeint, es gibt viele Geschichten von Gerd Prohaska aus seiner College-Zeit, aber die allermeisten sind vielleicht eher für eine erwachsene Audience. Und haben gesagt, weißt du was, wir wollen ja auch hier, dass das Kinder, Kindeskinder und dergleichen hören können, deswegen bitte jugendfrei. Deswegen war es ihm, glaube ich, auch wichtig, das Wort G-rated das eine oder andere Mal in seine Wortmeldung mit einzubauen. Und du hast es schon mal erwähnt, dass du jetzt vielleicht nicht unbedingt derjenige warst, der den allergrößten Trainingsaufwand betrieben hat. Das reiht sich dann auch nahtlos in das ein, was du am College dann vielleicht auch geliefert hast, dass du auch vielleicht dort nicht den allergrößten Aufwand betreiben musstest. Etwas, an das sich Nate Casmira ganz gerne zurückerinnert. Wir hören mal ganz kurz rein und plaudern dann drüber.
A story about Gert. I actually was thinking about, you know, some G-rated stuff. And I do remember one time, actually, well, you know, it was our first year, our freshman year at college. And we were actually sitting in the cafeteria and just talking. It was earlier in the year, talking about classes and what our classes were, how are things going. And we got to Gert, and Gert was saying how he was taking German class. And we're like, but you're from Austria. Like, that's, you know, your first language. He kind of started laughing. He's like, I know. Apparently he was sitting in the class. I guess the German teacher was actually an American, just obviously fluent in German. And the teacher was teaching the class, and I guess Gert kind of corrected her a couple times, and she asked where he was from. He said Austria. So I guess he had to do a paper on Austria and got an automatic A in the class. So I thought that was kind of funny. The fact that he actually sounds like he knew more than the teacher knew. So, and they let him in a German class.
Ich muss was vorausschicken. Es gab Mitte der Nullerjahre einen hochtalentierten College Quarterback, der sich dann noch für ein Jahr im College entschieden hatte, dann später hoch in die NFL gedraftet worden ist. Der hat in seinem letzten Jahr als einzigen Unikurs, kein Witz, Ballroom Dancing belegt. Also vom Aufwand her wahrscheinlich auch überschaubar, Aber dass jemand, der Deutsch spricht und an ein US-College wechselt, dann dort tatsächlich in den Deutschkurs geht, ist jetzt auch überschaubar vom Input, den man da leisten muss, oder?
Ah, ja, vielleicht spiegelt das ein bisschen meine Einstellung zu dem Ganzen ein bisschen an. Es ist so gewesen, dass ich mit meinem Englisch natürlich, ich glaube, dass ich jetzt, mittlerweile wird es wieder schlecht, aber mein Englisch eigentlich ganz gut ist, aber ich bin damals rübergekommen und ich war natürlich schon sehr überfordert mit Englisch. Es hat, ich habe natürlich auch Business-Kurse gehabt, eigentlich maximal einen Business-Kurs, aber dann Geschichte-Kurs, Technology, irgendwas. Also es waren schon einige Kurse und ich habe mir dann einfach gedacht, okay, ich nehme nicht noch irgendeinen, unter Anführungszeichen, schwierigen Kurs, wo ich mir mit dem Englisch schwer getan habe. Ich nehme Deutsch und da habe ich mir gedacht, das ist zumindest einmal ein sicheres B als Note. Aber ja, das ist schon richtig, dass ich mich da ein bisschen nicht so angestrengt habe. Aber es war natürlich, du musst allgemeine Klasse nehmen, das heißt, du hast deine Wahlfächer, die du nehmen kannst, da habe ich natürlich Deutsch genommen und du musst natürlich dann schon für dein Major und so weiter höhere Kurse belegen.
Wir sind mittendrin in deiner College-Zeit, mittendrin auch in deinem Nordamerika-Abenteuer. Ich würde vorschlagen, wir machen eine ganz, ganz kurze Pause hier bei Winter Day Hockey O'Clock und widmen uns dann dem US-Aufenthalt im Detail und dann auch natürlich dem ersten von 4 Titeln in der großen Karriere des vierfachen österreichischen Meisters. Win today, Hockey,
Oakland. Gerd Prohaska ist, wie ihr mittlerweile wisst, sehr erfolgreich im Immobiliengeschäft unterwegs. Diesen Erfolg hat er auch dem richtigen Partner zu verdanken. Gerd schwört seit Jahren auf die Kompetenz und Erfahrung von Russinov Immobilien. Russinov Immobilien. Das ist einzigartiger Kundinnen- und Kundenservice seit 2012. Persönliche Beratung, treffsichere Marktwertschätzung und erfolgreiche Vermarktung der Immobilie. Im Familienunternehmen Russinov Immobilien gibt es das Rundum-Sorglos-Paket für Kundinnen und Kunden, die ihre Immobilie verkaufen oder vermieten möchten. Russinov Immobilien. Das ist professionelle Beratung durch Verkaufsprofis in Klagenfurt und Umgebung. Alle Infos unter www.russinov.at oder in den Shownotes dieses Podcasts. Win today, Hockey
O'Clock. Zurück bei Win today, Hockey O'Clock. Zurück mit dem großen Karriere-Rückblick, der großen Karriere. Rückschau von und mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska. Gerd, vor der Pause haben wir darüber gesprochen, wie es nach Nordamerika ging. Aber wie war es für dich dann auch tatsächlich diesen College-Alltag auch mit dem Sport verbunden zu haben? Die NCAA rühmt sich ja dann immer damit, dass man Student-Athletes hat, also dass die Athleten eben auch universitäre Leistungen bringen müssen. Auch da haben wir gehört, wie groß deine universitären Leistungen teilweise waren. Aber wie war es dann auch in so einem tatsächlich professionellen College-Sport-Umfeld eingebunden zu sein?
Der College-Sport in Amerika, und es gibt ja, glaube ich, Hollywood-Filme darüber, hat wirklich eine große Tradition und einen irrsinnig hohen Stellenwert. Nicht nur bei den Schülern und den Athleten, sondern auch die Lehrer sind nicht nur darauf bedacht, sondern die haben die Pflicht, dass die Athleten auch in die Kurse gehen. Ja, und wir haben am Anfang hat unser Trainer nicht nur einmal, sondern sehr, sehr oft gesagt, wenn du erwischt wirst, dass du nicht in einem Kurs bist, weil er hat genau den Stundenplan gehabt, wenn du um 8 Uhr nicht im Deutschkurs warst, dann hat die ganze Mannschaft einen 2-Mile-Run gehabt. Also um 6 in der Früh hat die Mannschaft 2 Meilen laufen müssen. Und das haben wir schon ein, zweimal gemacht in der Saison. Plus, ich glaube sogar, dass der Spieler da nicht spielen hat dürfen am Wochenende. Das heißt, du hast keine Chance gehabt, dass du sagst, okay, du bist Sportler und du gehst einfach nicht auf die Uni, es wird da eh nachgeschmissen. Du hast natürlich Vergünstigungen gehabt, die Professoren haben schon gewusst, dass du Eishockeyspieler bist und also durchfliegen haben sie dich nicht lassen. Wenn du im Kurs warst, bist du durchgekommen. Gott sei Dank, sonst hätte ich bei Deutsch Probleme gehabt. Aber das wird auf jeden Fall ganz groß angesehen, dass du beides bist. Du bist Sportler und du bist Student. Und es ist auch so, du bist natürlich bei deinen Mitkommilitonen einfach sehr hoch angeschrieben. Jeder kennt die. Es war in St. Cloud, gibt's immer Division 1 oder Division 2 oder Division 3 Sportarten. Und Eishockey war die einzige Sportart mit Division 1. Und das hat dich jeder gekannt auf der Uni. Es war natürlich, ich weiß nicht, ob es 10.000 Studenten waren, aber es hat jeder gewusst, wer du bist. Und man hat sich gekannt. Und zu den Spielen haben wir einen Schnitt von 6.000 Studenten gehabt. Das war frei für jeden Studenten, aber die sind alle gekommen. Und das war unfassbare Stimmung. Also es ist vergleichbar mit einem Kärntner Derby. Ja. Also es war wirklich unfassbar ausgelassen, die Stimmung. Und es läuft auch sehr, sehr professionell ab. Also du hast, kommst heim von der Schule zu Mittag und ab 2 bist du eigentlich bis um 5:30 am Abend in der Eishalle. Es hat Trockentraining gegeben, es hat logischerweise Eistraining gegeben und am Anfang haben wir 3 Stunden Eis gehabt. Und das ist schon recht viel. Also du hast 1,5 Stunden Eis gehabt, dann hast du Eisreinigung gehabt und dann hast du noch einmal 1,5 Stunden gehabt mit 4 oder 5 Assistant Coaches damals schon, ja. Also, das muss ich ja, das war für uns, in Österreich hat es einen Head Coach gegeben und dort hat es bereits 4 Assistant Coaches gegeben. Es war sehr, sehr professionell, auch die Kabine, das hat ausgeschaut wie in einer NHL-Kabine, ja. Es war ein Teppich drinnen mit einem Logo, auf das du nicht aufsteigen hast dürfen. Es war daneben, Aufenthaltsraum mit einem riesigen Flatscreen, mit einer Couch, mit Kaffeemaschinen. Das war, das hat es bei uns einfach noch nicht gegeben, nicht einmal im Profibereich. Und dort hat es das bereits im College-Hockey gegeben. Daneben hat es einen riesigen Physiobereich gegeben, wo die Ärzte behandelt haben und Kältebecken, Massageräume. Also es war damals für mich schon ein Wow-Effekt, wo ich da umgekommen bin, wie professionell das Ganze abgelaufen ist und wie viel Budget die schon gehabt haben.
Und man merkt dann schon auch, also St. Cloud in Minnesota, gute Stunde entfernt von Minneapolis, St. Paul, quasi dem Zentrum Minnesotas, warum dieser Bundesstaat sich auch selbst als State of Hockey bezeichnet. Die Eishockey-Euphorie dort tatsächlich nochmal ganz anders als in vielen anderen Teilen der USA. Aber wenn man auch die Zahlen unserer Freunde von Elite Prospects dann auch bemüht, gab's bei deinem Wirken für die St. Cloud University nur 3 Einsätze und das Ganze auch mit eher überschaubarem Erfolg. Und muss man wahrscheinlich auch immer mit bedenken, neue Umgebung, fremdes Umfeld als Österreicher, Exot, Student-Athlete, Dasein, was auch nicht ganz einfach ist, aber warum holperte es bei St. Cloud?
Also ganz, ganz klar, ich war damals definitiv nicht besser als der Starting Goalie. Oder sagen wir es umgekehrt, der Starting Goalie war besser. Ja. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo ich da rübergekommen bin, noch nie einen Damentrainer gehabt. Noch nie. Es hat mir nie jemand gesagt oder gezeigt, so gehört das richtig gemacht oder zumindest in irgendeinen Weg gezeigt, so sollte es gemacht werden. Das heißt, du bist drin gestanden und ja, es hat ja jeder Trainer gesagt, das musst du machen, das musst du machen, aber rückblickend waren das einfach alles falsche Informationen, die man da gekriegt hat. Ich habe einfach nie einen Damentrainer gehabt. Ich glaube, dass die dort bereits viel, viel weiter waren in dem und wir haben dort dann auch einen Damentrainer gehabt. Für mich war das erste Mal, dass wirklich jemand gearbeitet hat mit mir. Was sicherlich auch noch dazu kommt, deswegen habe ich ja früher gesagt, natürlich würde ich jetzt im Nachhinein vieles anders machen. Ich habe nie sehr viel über meine Ausrüstung nachgedacht. Ich kann mich damals erinnern, St. Cloud hat gesagt, ja, was bringst du die Ausrüstung mit oder wo bestellst du das? Und habe ich gesagt, nein, ich hole mir das da in einem Shop und die zahlen das dann dort. Und die haben mir dann einfach irgendeine Schoner genommen. Im Endeffekt waren sie immer zu kurz. wenn man das mit der Zeit in Villach dann vergleicht, ich habe in Villach dann mit Schoner gespielt, die waren 20 Zentimeter länger. Also ich war einfach, was das Equipment betrifft, überhaupt nicht vorbereitet auf sowas. Ich habe das aber auch nicht gewusst. Es hat mir einfach niemand gesagt, du, das muss perfekt zu dir passen, das muss zu deinem Stil passen und so weiter. Also für mich war es definitiv so, ich habe nicht die Leistung gebracht, die ein Starting-Goalie bringen muss. Ich war nicht gut genug. Ich habe aber trotzdem sehr, sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, dass die Eishockey-Welt nicht auf einen österreichischen Tormann wartet. Ich habe gesehen, dass die anderen überall, auch die Gegner, die wir gehabt haben, das waren alles richtig gute Tormänner. Ich weiß auch, dass ich wahrscheinlich weiter gekommen bin in meiner späteren Karriere, weil ich habe das ja verfolgt. Auch die Starting-Goalies, die haben dann 3-4 Jahre später aufgehört. Ja. Also ich habe dann in meiner weiteren Karriere sehr viel Glück gehabt oder auch viele Sachen richtig gemacht oder wieder ausgebessert. Aber zu der Zeit war ich definitiv der dritte Tormann dort.
Gab es trotzdem so einen Moment, wo du das Gefühl hattest, die Zeichen stehen eher auf Abschied oder allzu lange wird das Abenteuer St. Cloud State University nicht dauern?
Also ganz am Anfang, das gleich nach ein paar Spiele habe ich gewusst, dass die nicht auf mich gewartet haben. Ja? Also das erste Spiel hat, also wir waren drei Tormänner. Das erste Spiel hat Scott Meyer gespielt, das zweite Spiel hat der zweite Tormann gespielt.
Dean Weasler,
genau. Der dann im Endeffekt auch der Starting-Goalie war. Der hat es nie über die East Coast ausgeschafft, ja, zum Beispiel. Und das dritte Spiel habe nicht ich gespielt. Das dritte Spiel hat wieder, ich glaube, Scott Meyer war es gespielt. Das heißt, das war einfach ganz klar, das war nicht fair. Ja. Das Lustige ist, das vierte Spiel war das erste Spiel, das wir gewonnen haben. Das war mit mir. Das war gegen Ohio State University und das war ein Non-Conference-Spiel. Also das war ein NCAA-Spiel, das hat aber war zwischen zwei Conferences. Das haben wir gewonnen, das war ein Heimspiel. Das war am Tag von Halloween. Das werde ich nicht vergessen. Und es war unglaubliche Stimmung. Die ganzen Studenten waren sicher schon, haben eine richtig coole Atmosphäre geboten. Und an was ich mich erinnere, war erstens einmal im dritten Drittel habe ich eigentlich das einzige Mal in meiner Karriere die Chance gehabt auf ein Empty Net Goal. Es ist 4-2 gestanden und ich krieg den Puck, fange ihn, lege ihn runter. Ja, und in meiner Erinnerung war es so, dass ich schieß und über die Verteidigung drüber und er fliegt eigentlich direkt ins gegnerische Netz. Aber im Endeffekt war es so, ich habe ihn gerade über die blaue Linie gebracht und der ist dann irgendwie in die Ecken gekullert. Aber es war zumindest die Chance auf ein Tor.
Merkt man schon auch, wie schwierig das ist, mit einem Goalie stecken dann tatsächlich auch zu schießen. Ich glaube, jeder Goalie, der das in seiner Karriere tatsächlich mal schafft, einen Empty-Net-Treffer zu erzielen, das ist schon eine massive Leistung. Aber so der Punkt fehlt mir noch ein klein wenig, wo für dich dann irgendwie klar war, also dass sie nicht auf dich gewartet haben, wissen wir, aber wo die Zeichen dann auch für dich eher auf Abschied gestanden sind.
Naja,
oder auch, zumindest auf Weitergehen.
Also von meinen drei Spielen habe ich das vierte Spiel gespielt, das haben wir gewonnen, dann habe ich das fünfte Spiel gespielt, ja, das war in Colorado, das haben wir dann verloren und von da an habe ich bis zum letzten Spiel eigentlich nicht mehr gespielt, ja. Und wenn du als Spieler über einige Monate nicht spielst, dann ist es einfach klar, dass die der Verein nicht unbedingt haben will. Für mich war dann irgendwann, was Februar, März, möglicherweise nach der Saison, hat mir der Trainer reingeholt und gesagt, dass sie eigentlich nicht mehr mit mir planen und er wollte mir ein bisschen die Rutschen legen in anderes College, das aber nicht NCAA war, das war halt irgendein Tech College, aber in St. Cloud, er hat gesagt, dann könntest du da wohnen bleiben, weil habe ich doch meine Mannschaftskollegen gehabt, meine Freunde, mit denen ich dann eventuell zusammen gewohnt hätte. Aber für mich war das dann eigentlich keine Option mehr, ich habe mich dann anders entschieden. Auf jeden Fall war definitiv das Gespräch mit ihm, okay, da habe ich gesehen, er will mir eigentlich nicht da haben und da war für mich eigentlich klar, okay, das College-Jahr ist für mich das Letzte.
Weil möglicherweise war vielleicht auch ein Incident mitverantwortlich, es etwas leichter zu nehmen, beziehungsweise zu wissen, naja, dann mache ich halt was ganz anderes. Den Nathy Casemiro schildert, erinnert sich da an etwas, das ihm auch all die Jahre später, und es ist bald ein Vierteljahrhundert, noch immer sehr präsent in Erinnerung ist. Wir hören kurz rein.
I grew up just about an hour south of St. Cloud. So one day, it was before winter, but it was still getting cold out. And Gert wanted to buy a Harley. So we take him down to Minneapolis area. I grew up in Burnsville. It was just not far from there. And we go over to the Harley Davidson shop, and Gert had a backpack with a couple dollars in it. And, you know, we walk over and he finds a Harley and he's like, this is the one I want. And I'm like, all right, how are you going to pay for it? You know, we're college students. You know, I think it was, like I said, once again, our freshman year. And Gert's like, right here. And he had went over there, paid gas for it, and drove the Harley out of there. So next time I'm driving next to Gert, as I'm driving back to my parents' house, and he's on his Harley, his brand new Harley. So he might be the first freshman ever to buy a brand new Harley. It was hilarious.
Die Rechnung geht für mich tatsächlich nicht auf. Wie kann sich ein College-Student eine brandneue Harley leisten?
Ich habe, also erstens einmal, die Harley hat damals gekostet $7,000. Ist natürlich viel Geld, aber ist nicht so ein extrem hoher Betrag, wie man das, sich das vielleicht vorstellen kann. Aber ich habe ja da in Klagenfurt 3 Jahre bereits beim KC gespielt. Und wenn man jetzt $7,000 in Schilling damals umrechnet, 7.000 Schilling oder 5.000 oder 7.000 Euro, das hat man sich nach ein paar Jahren schon zusammensparen können. Also, aber es war wirklich so, da in dem Dealership, der hat mich gefragt, ja, wie wollen Sie zahlen? Und ich sage, ja, Cash. Und der so, was Cash? Ich glaube, das hat es dort überhaupt noch nie gegeben. Ich habe das ausgepackt. Es waren dann, glaube ich, $1-Scheine. Nein, das nicht. Aber ich kann mich auch noch erinnern, dass was wirklich arg war, ich meine, ich habe einen Führerschein gehabt, aber ich bin ja noch nie Maschine gefahren. Ich wollte schon als kleines Kind, wollte ich immer eine Harley haben. Und das habe ich mir dann dort erfüllt. Und es war Rush Hour. Und es war, glaube ich, eine 6-spurige Autobahn und es war gedroschen voll. Und ich bin dem Nathy Casemiro hinterhergefahren und ich habe mir nur gedacht, was mache ich da eigentlich? Also ich habe echt gezittert, weil das ist nicht so einfach.
Diese Harley wird dann auch später noch Thema werden, weil du natürlich auch die Gelegenheit genutzt hast, in Nordamerika ein klein wenig damit herumzukommen. Aber fülle mal diese Lücke aus St. Cloud State. Die Zeichen stehen auf Abschied. Du versuchst es aber nochmal in Nordamerika in der WCHL mit den Phoenix Mustangs. Und erst dann gibt's die Rückkehr zum KC. Wie hat sich das zeitlich alles verorten lassen?
Ja, es war so, St. Cloud war vorbei. Bin heimgekommen, einen großartigen Sommer gehabt mit all meinen Freunden am Wörthersee. Es war ja immer viel los. Handballspieler, Eishockeyspieler, Fußballspieler, wir haben uns alle gekannt und irrsinniger Gaudi gehabt immer. Für mich war irgendwie klar, ich möchte es in Amerika noch immer irgendwie versuchen. Hab einen Freund angerufen, der in Phoenix gespielt hat. Und zwar hat er gespielt bei der Phoenix University. Und hab dann irgendwie bin ich zum Reden gekommen und hat gesagt, ja, komm, spiel bei uns und so weiter. Und für mich war dann klar, passt, ich fahr zu denen hin und spiel. Dass die Uni dort $20,000 kostet wieder, habe ich mir irgendwie nicht so überlegt. Ja, es ist, wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich eigentlich sehr viele komische Sachen gemacht. Aber ich war damals 22, 23 Jahre alt, man macht sich nicht so viel Gedanken über das. Heute wäre das auf jeden Fall nicht förderlich für eine Karriere, wenn man so agiert. Aber für mich war das einfach so, okay, bin dort umgefahren, habe mit der College-Mannschaft trainiert, habe gemerkt, okay, das ist einfach viel zu teuer, das schaffe ich nicht. Habe dann das Team in der West Coast Hockey League kontaktiert, die Phoenix Mustangs, die auch dort in der gleichen Area waren. Und der hat gesagt, ja, sie machen ein Tryout für ein paar Spieler. Sie haben den halben Kader, haben sie. Ihr Starting Goalie ist Dave Goverdy hat der geheißen, der hat 4, 5 NHL-Partien gehabt. Aber sie suchen einen zweiten Tormann, sie haben einen Deutschen da auf Tryout und einen Kanadier und kann gern mitmachen. Ich habe dann das Tryout gut bewältigt. Wir haben ein Spiel gespielt, oder ich habe ein Spiel spielen dürfen, jeder hat ein Spiel gespielt. Und sie haben mich dann verpflichtet. Ja, und dann habe ich plötzlich zumindest kurze Zeit in der West Coast Hockey League gespielt.
Warum nur kurze Zeit?
Wenn du auf die Statistiken anschaust, ich glaube, in dem ganzen Jahr waren 40 oder 50 Spieler in diesem Team. Es war dann auch später...
Auch zwei Head Coaches.
Auch zwei Head Coaches. Es war damals sogar ein Tony Job, der KC-Vergangenheit hat, war am Ende des Jahres in dieser Mannschaft. Also es war so, es war ein reicher Besitzer der Mannschaft und der hat am Anfang keinen Erfolg gehabt. Im Endeffekt haben sie die Liga gewonnen, also sind Meister geworden. Und bis er Erfolg gehabt hat, hat er einfach alle Spieler getauscht. Und es war was zwei Monate oder ein Monat, die bei der Mannschaft war. Wir haben wöchentlich einen Scheck gekriegt, wenn man einen Vertrag unterschrieben, wo du wirklich wöchentlich gekündigt werden kannst oder verlängert wirst einfach. Du bist reingekommen und hast am Montag deinen Scheck gekriegt. Und irgendwann hat der Headcoach mir reingeholt, hat gesagt, du, Gerd, du bist nicht der Grund, warum wir verlieren, aber wir probieren Sachen aus, wir wollen Erfolg haben und es ist ein anderer Tormann, der reinkommen kann. Da ist der letzte Scheck, vielen Dank. Und ich habe gesagt, danke. Und das war das Thema war wieder Geschichte.
Ist wahrscheinlich nicht so verkehrt, auch dann früh mitzuerleben, wie unerbittlich dieses Business dann auch sein kann. Erinnere mich immer wieder an Christoph Brandner, der auch an dieser Stelle hier bei Hockey O'Clock mehrfach betont hat, dass du halt einfach nur eine Humanaktie bist, die zwischen den Ligen und Teams hin und her geschoben wird, wenn du nicht performst. Aus dieser Phoenix-Episode hat sich dann aber auch was Schönes ergeben, über das wir vor ein paar Monaten schon mal gesprochen hatten, dass du, wenn ich mich richtig entsinne, angeführt, dass Peter Kasper dir damals den Hausmeisterjob irgendwie verschafft hatte. Und hab's mir natürlich nicht nehmen lassen, bei Peter Kasper direkt nachzufragen, wie das denn damals genau war und wie das vonstatten gegangen ist. Wir hören da mal bei ihm rein und plaudern dann kurz drüber.
Es war, glaube ich, im Dezember 1999, da hat mich der Gerd Prohaska, als ich in Florida gespielt habe, angerufen und hat gesagt, Peter, ich habe ein Problem. Ich habe gesagt, Gerd, was ist? Naja, ich bin released worden, hat er gesagt, das muss man sich in Amerika so vorstellen, also da gibt es keine fixen Verträge in den unteren Ligen, sondern da kann man jederzeit rausgeschmissen werden. Das ist dem Gerd blöderweise passiert. Und ich habe zum Gerd gesagt, Gerd, was machst du jetzt? Da hat gesagt, du, keine Ahnung. Habe ich gesagt, weißt du was? Schwing dir auf die Harley und fahr runter zu mir. Jetzt muss man wissen, der Gerd war damals, glaube ich, in Phoenix und ist dann die ganze Südküste zu mir nach Fort Myers, Naples, nach Florida gefahren, ist dann tatsächlich bei mir angekommen und es war dann nicht klar, wie lange er bleibt. Ich habe zuerst gedacht, er wird vielleicht ein, zwei Tage oder drei Tage bleiben. Insgesamt war er dann, glaube ich, vier Wochen bei mir. Ich habe damals zusammengewohnt mit einem reinen Fighter, mit dem Ty Jones, der war von den Chicago Blackhawks gedraftet. Der hat dann ganz seinen eigenen Rhythmus gehabt. Der war nämlich immer bei Nacht auf und hat bei Tag geschlafen, mit Ausnahme vom Training. Und der Gerd hat dann für uns den ganzen Haushalt geschubst. Das heißt, der Gerd war eigentlich unser Koch. Er hat alle Pre-Game-Mahlzeiten für uns zubereitet. Er hat auch in der Nacht manchmal gekocht, wenn es ein bisschen lustiger geworden ist. Und das war einfach eine Wahnsinnszeit, die vier Wochen. Ich war froh, dass der Gerd da war. Der Gerd hat eine Beschäftigung gehabt, weil er eben gekocht hat. Und schließlich habe ich gedacht, so, Bursche, du bist eigentlich ein guter Eishockeyspieler und nicht nur ein guter Koch. Ich muss dir irgendwie helfen, dass du beim Eishockey wieder Fuß fasst. Und habe dann damals beim DEK Schlander angerufen und ihm gesagt, ja, passt, schauen Sie sich den Gerd an. Und über diese DEK Schlander-Schiene ist der Gerd dann zum zweiten Tormann beim KAC geworden. Und dann schließlich zu einem langjährigen Nationalteam-Tormann.
Und vierfachen österreichischen Meister, das hat er vergessen.
Ah, good times, ja.
Wie viel war da wirklich Hilfe, dass du wieder wo unterkommst? Und wie viel war vielleicht auch, naja, ich glaube, es ist ganz okay, wenn Gerd Prohaska, der ja ursprünglich nur ein paar Tage bleiben wollte, vielleicht nicht Dauergast in der Wohngemeinschaft ist.
Also, ich habe mit Peter extrem viel Kontakt gehabt, wo er dort war, wo ich dort war. Wir haben sehr, sehr oft telefoniert. Das war damals dann mit dem Heimo Lindner so, der war in Kanada und man hat dann einfach man ist verbunden über, nicht nur über die Freundschaft, aber auch, dass man im Ausland ist. Und der Peter hat sicherlich, er wollte einfach einen Freund bei sich haben, deswegen hat er gesagt, du musst unbedingt kommen. Und ich hab dann, ich kann mich erinnern, es war gerade irgendeine Holiday Season. Und meine Freunde in Phoenix haben gesagt, na, du musst jetzt unbedingt noch da bleiben, großes Family Dinner und so weiter. Und ich habe gesagt, na, ich fahre morgen in der Früh los. Und es sind ich glaube, es sind 4000 Meilen darüber, über die ganze, eigentlich quer durch Amerika.
Also am direkten Weg von Phoenix nach Fort Myers sind es 2280 Meilen, entspricht 3669 Kilometern.
Genau, das habe ich gemacht und es war richtig, richtig lustig. Ich habe da...
Das war noch die Harley von...
Das war noch die Harley von St. Cloud.
Ist die auch permanent in Nordamerika geblieben oder hast du die währenddessen hin und her verschifft?
Die habe ich einmal hin und her verschifft. Die ist von St. Cloud nach Phoenix geliefert worden und dann irgendwann einmal von Florida nach Kärnten gebracht worden, mittlerweile dann verkauft. Aber ja, es war eigentlich alles dabei bei diesem Roadtrip. Habe ich einen Kabelbrand gehabt. Dann war das zufällig in der Nähe von dem weltweit größten Harley-Davidson-Dealership. Die haben mir das dann gleich repariert, weil ich auf der Durchreise war. Ja, es war ein irrsinnig toller Trip. Was beim Peter Kasper dort angekommen, also dass ich dort gekocht habe, vielleicht 2-3 Mal, aber ich war definitiv nicht sein Koch, aber es war irrsinnig lustig, was er Peter nicht erzählt hat. Dieser Jonesy, der hat damals, hat es das gegeben, das hat sich ja alles geändert, der hat, glaube ich, relativ, war sogar Erstrundendraft, auf jeden Fall hat er einen Signing-Bonus von $800,000 gekriegt und hat in der East Coast gespielt, war ein reiner Tough Guy, also nur jemand, der fightet. Und der hat gesagt, er möchte sich auch eine Harley kaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der keinen Euro mehr hat oder keinen Dollar mehr hat. Der hat alles dort verbraten. Und der hat zu mir gesagt, er möchte sich eine Harley kaufen, ob er einmal fahren darf. Und ich habe angenommen, dass der Mensch auf dem Motorrad fahren kann. Und der ist dort aufgesessen und das war wirklich wie in einem schlechten Film. Der hat die Kupplung schnalzen lassen, das ist weggekupft. Und 200 Meter später hat er die Harley dort in Straßengraben gesetzt, alles hin. Ich bin so aufgestanden und aha. Und er aufgestanden, kein Problem, ich zahle alles. Ty Jonesy, ein Highlight. Er hat dann, ich glaube, die Reparatur, ein paar tausend Dollar hat er mal in Cash gegeben. Es war ihm vollkommen wurscht. Das war, im Hockey sagt man, he was a beauty. Und was ich war nicht die ganzen 4 Wochen beim Peter. Der Peter ist auf einen Roadtrip gegangen und ich habe mir gedacht, ich fahre nach Miami. Ich war vor einige Jahre zuvor war ich schon in Miami, das hat mir irrsinnig getaugt. Und in Miami war ich und dann, ich weiß nicht, habe ich keine Karten mitgehabt. Auf jeden Fall habe ich dann 2-3 Wochen als Maler und Anstreicher gearbeitet, sagt der Heimolin, nennen wir Maler und Anstreicher. In einer Jugendherberge habe ich dann gearbeitet und für mich war damals wirklich, ich habe mir gedacht, okay, das war's mit Eishockey. Also, okay, ich war mit einer Harley in Miami und habe dort irgendeine Türen angestrichen, habe mit International Students oder mit Touristen die Nacht zum Tag gemacht und für mich war das eigentlich wirklich erledigt. Ich bin Peter dann auch drüber geredet und habe gesagt, er hat gesagt, Gerd, du hast noch die Chance, dass du Eishockeyspieler bleibst oder wirst oder wie er immer. Und er hat das dann, muss ich ganz ehrlich sein, er hat das dann echt gut eingefädelt. Er hat mit DK Schilander damals telefoniert mehrmals und hat gesagt, wie voll ich trainiert wird und wie toll ich, in was für einer tollen Verfassung ich war.
Alles gelogen, oder?
Alles gelogen, stunken und erlogen. Internet hat es ganz gegeben. Also er hat sagen können, was er wollte. Und ja, dann habe ich eine Woche bei DK Schelander mittrainiert und bin beim KAC eingeladen worden, weil der Michi Buschacher verletzt war und das war's dann.
Erklär mal dieses Konstrukt DK Schelander. Das wird den jüngeren Eishockey-Fans auch kein Begriff mehr sein und inwieweit gab es damals eben diese Durchlässigkeit oder dieses Wegverpflichten?
Naja, das war so, DEK Schelander war ein Jahr sogar einmal in der ersten Liga, die haben Bundesliga gespielt, aber damals war es einfach zweite Liga, es war ein Klagenfurter Verein, der Sponsor war eine Möbeltischlerei und sehr viele Spieler, die in der ersten Liga oder in der Bundesliga keinen Job mehr gehabt haben, sind einfach in die zweite Liga gegangen. Es war ein nettes Eishockey, aber man hat da weder großes Geld verdient. Es war gerade vielleicht ein bisschen ein Taschengeld. Und die haben mir einfach die Möglichkeit gegeben, aha, Gerd Prohaska wäre available und den verpflichten wir. Und ich glaube, ich habe nicht einmal einen Vertrag unterschrieben, sondern ich bin einfach hergeflogen. Wir haben dann trainiert. Es ist mir richtig mies gegangen beim Training. Und zwei Wochen später kriege ich einen Anruf vom KAC, ob ich nicht Lust habe, mitzutrainieren.
Und es ist dann auch beim Mittrainieren geblieben. Der KAC war damals am Weg in Richtung Titel in einer Liga, die sich dann in nur wenige Monate später oder wenige Wochen später aufgelöst hatte, der Liga-Crash des Jahres 2000, auch das an dieser Stelle hier schon in vielen Facetten auch besprochen. Aber es gab eben den ersten von vier Meistertiteln und da sind wir auch ein klein wenig schon auf der Zielgeraden dieser Episode angelangt. Du bist wieder in Diensten des KAC, du trainierst wieder mit und du bist am Ende der Saison ein Mitglied einer Meistermannschaft. Wie hat sich dieser Titelgewinn angefühlt?
Also der KAC war damals natürlich der Verein, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe bis auf die Importspieler habe ich ja alle heimischen Spieler gekannt. Ja. Für mich war das eigentlich ein Heimkommen. Ich habe durchaus, glaube ich, sogar bevor ich weggegangen bin, mit dem einen oder anderen Import sogar in Klagenfurt noch zusammengespielt. Also ich glaube, da war noch ein, zwei vorhanden. Es war so, ich habe auch wenn ich nicht viel gespielt habe in Amerika, aber ich habe durchaus ein bisschen was dazugelernt. Ja. Also Spiel mit der Scheibe, das hat es ja in Österreich fast gar nicht gegeben. Das habe ich, auch wenn das nie meine große Stärke war, aber das habe ich mir ein bisschen angeeignet. Oder dass ich das Winkelspiel, dass ich ein bisschen weiter rausgefahren bin und so. Aber wenn du, eigentlich bin ich ja im Jänner oder was Ende Dezember, Jänner, nein, es war definitiv Jänner, Februar bin ich dann beim KAC eingestiegen. Es war's ja eigentlich die direkt heiße Phase. Die Playoffs sind angestanden und KAC hat extrem gut gespielt. Und wenn man Meister wird, ich meine, es passt immer alles. Also es gibt keine Meistermannschaft, in der, wo die Spieler dann sagen, nein, es hat nichts gepasst. Deswegen, es war eine irrsinnig schöne Zeit und natürlich mit Feierlichkeiten und denkt man natürlich schon gerne zurück.
Es sollte nicht die letzte Feierlichkeit bleiben. Es sind noch drei weitere dazugekommen. Diesen drei weiteren Titeln widmen wir am heutigen Tag auch drei weitere Folgen. Ich glaube, der Anfang ist ganz gut gemacht. Mehr als 75 Minuten, die schon vom vierfachen österreichischen Meister gegeben hat. Es wird definitiv mehr werden. Jetzt gleich im Podcast-Feed Folgen 2, 3 und 4 bingen. Jede einzelne widmet sich einem Titel des vierfachen österreichischen Meisters. Gerd, für den Moment vielen lieben Dank fürs Zeitnehmen.
Danke.
Win today Hockey. Okay.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei. Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move, another nice move. Oh, it's gone. Oh, what a goal. It doesn't get any better than this.
Die Karriererückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska wurde präsentiert von Russinov Immobilien. Die erste Wahl für einen erfolgreichen Immobilienverkauf in Kärnten. Du überlegst, eine Immobilie zu verkaufen? Ein Anruf reicht und du bist bestens beraten. Alle Infos unter www.russinov.at.